SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Judith Bühler. Hallo. Wie wird die Entwicklungshilfe weltweit künftig organisiert und finanziert? Darum geht es ab heute bei der UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung im spanischen Sevilla. Viele Staaten haben ihre Entwicklungshilfe zuletzt stark zurückgefahren, vor allem die USA. Gleichzeitig steigt aber der Bedarf, zum Beispiel durch die Folgen der Corona-Pandemie, die Klimakrise und eskalierende Konflikte. SWR Spanien-Korrespondentin Milena Pieper.
Im Vorfeld der Konferenz in Sevilla hatten sich 192 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen überraschend auf den finalen Entwurf einer Abschlusserklärung geeinigt. Nicht dabei sind die USA unter der Trump-Regierung, die ihre öffentliche Entwicklungshilfe Anfang des Jahres quasi über Nacht eingestellt hatte. In der Erklärung, die in Sevilla offiziell angenommen werden soll, bekennen sich die Mitgliedstaaten dazu, ihre Anstrengungen in der Entwicklungszusammenarbeit zu verstärken. Das Ziel, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN bis 2030 zu erreichen, darunter etwa Armut und Hunger beenden. Nichtregierungsorganisationen kritisieren, dass die Erklärung zu wenig konkrete Vereinbarungen enthalte. Ein großes Thema bei der Konferenz wird der Umgang mit Staatsschulden sein. Viele afrikanische Länder etwa sind hoch verschuldet. Weil sie viel Geld für Zinsen ausgeben müssen, bleibt weniger für Gesundheit oder Bildung. In diesem Zusammenhang geht es auch um mögliche Reformen von Finanzinstitutionen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds, die allerdings ohne die USA schwierig sind. Die Konferenz in Sevilla geht 4 Tage lang. Aus Deutschland wird Entwicklungsministerin Rim Alabali Radovan erwartet.
Eigentlich war es doch schon ausgemacht. Der Strompreis sinkt für alle. So hatten es Union und SPD versprochen. Jetzt sind aber nur Entlastungen für die Industrie und die Landwirtschaft vorgesehen. Und das sorgt seit Tagen für Diskussionen und Streit in der Koalition. Kanzleramtschef Thorsten Frey hat sich jetzt offen gezeigt. Dafür, dass der Strompreis für alle sinkt. Er will verhandeln. Das Thema wird am Mittwoch im Koalitionsausschuss aufgerufen. Aus Berlin, Uwe Berndt.
Er sei bereit, über alles zu reden, sagte Frey im Bericht aus Berlin. Um die Senkung der Stromsteuer für alle zu finanzieren, wäre jedoch eine Umschichtung im Bundeshaushalt notwendig. Im Koalitionsvertrag hatten SPD und Union noch vereinbart, die Stromsteuer auch für Kleinbetriebe und Privathaushalte auf das europäische Mindestmaß zu senken. Nachdem das Kabinett beschlossen hatte, diese Senkung zunächst nur für Industrie und Landwirtschaft umzusetzen, hagelte es Kritik. Wirtschaftsverbände und Opposition werfen der Regierung Wortbruch vor. Frey sagte, nun müssten die Haushaltsberatungen im Bundestag einen Ausweg suchen. Es kursiert zum Beispiel bereits der Vorschlag, die Förderung von Wärmepumpen zu streichen und dafür die Stromsteuer für alle zu senken. Der Kanzleramtsminister wies darauf hin, dass der Kabinettsbeschluss durchaus bereits Entlastungen für die Bürger enthalte, nämlich durch die Streichung der Gasspeicherumlage und die Entlastung beim Netzentgelt.
Auch SPD-Co-Chefin Bärbel Baas hat sich am Morgen im Deutschlandfunk offen gezeigt, im Koalitionsausschuss über niedrigere Strompreise für alle zu beraten. Wer Bahn fährt, kennt es. Hier eine Verspätung, da ein Zugausfall. Und das, obwohl 65-70% der Fernzüge pünktlich sein sollten, so das erklärte Ziel der Bahn. Ehrgeiz geht natürlich anders, aber trotzdem schafft die Bahn im ersten Halbjahr vermutlich auch dieses Ziel nicht, wie Bahnchef Richard Lutz der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, gesagt hat. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Tamara Land.
Die Bahn werde das erste Halbjahr voraussichtlich mit einer Pünktlichkeitsquote von knapp 64% abschließen, erklärte Bahnchef Lutz im dpa-Interview. Das bedeutet umgekehrt, mehr als jeder dritte Fernzug kommt mindestens 6 Minuten zu spät. Davor gelten Züge noch als pünktlich. Als Grund für die vielen Verspätungen sieht Lutz die schlechte Infrastruktur, das Schienennetz sei zu alt, zu störanfällig und auf vielen Strecken und Knoten völlig überlastet. Deshalb müssten teils sehr kurzfristig Baustellen eingerichtet werden, die den laufenden Betrieb stören, so Lutz. Viele Kunden hätten aber Verständnis für die Situation. Natürlich sind sie mit der Pünktlichkeit nicht happy, sagte Lutz, aber die Kundenzufriedenheit sei stabil und die Nachfrage im Vergleich zum letzten Jahr sogar gestiegen. In dem Interview ging der Bahnchef auch noch einmal auf die Kritik an der Streichung der Familienreservierungen ein und führte wirtschaftliche Gründe dafür an. Das Angebot sei in den letzten Jahren zunehmend missbraucht worden, so hätten etwa Kleingruppen die Familienreservierung zweckentfremdet. Mit der Familienreservierung konnten bis zu 5 Personen Sitzplätze zum Pauschalpreis reservieren. Der Konzern hat das Angebot Mitte Juni abgeschafft.
Allein und isoliert von der Außenwelt. Wer so ein Leben führt, kann dadurch körperlich krank werden. Das steht in einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO. Katrin Hondel mit den Einzelheiten.
Jeder 6. Mensch auf der Welt ist laut WHO einsam. Und das hat erhebliche Folgen für die Gesundheit und das Leben insgesamt. Das Risiko von unter anderem Herzinfarkten und Hirnschlägen, Diabetes oder Angstzuständen sei erhöht. Einsame Jugendliche hätten in der Schule oft schlechtere Noten, Erwachsene größere Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden oder zu halten. Etwa 100 Todesfälle jede Stunde, schätzt die WHO, hätten mit Einsamkeit zu tun. Fast 900.000 Menschen sterben demnach jedes Jahr, weil sie sozial isoliert sind oder sich einsam fühlen. Was nicht unbedingt dasselbe ist. Die WHO definiert Einsamkeit als ein schmerzhaftes Gefühl, das die meisten Menschen kennen, soziale Isolation aber als einen objektiv beschreibbaren Zustand, wenn Menschen kaum Beziehungen zu anderen haben. Die Ursachen sind oft Armut, Krankheiten, schlechte Bildung, aber auch die ständige Online-Kommunikation mit dem Handy. Da könne jeder und jede Einzelne schon etwas bewirken, sagt die WHO. Zum Beispiel das Telefon weglegen, um in Gesprächen voll präsent zu sein, die Nachbarn zu grüßen oder sich in Vereinen zu engagieren.
Fokus Südwest.
Wie sauber ist die Luft in Karlsruhe? Um das herauszufinden, startet heute das Projekt CycleSense. Ausgedacht haben sich das Ganze 3 ehemalige Schüler des Karlsruher Lessing-Gymnasiums. Das Projekt setzt auf Fahrradfahrer. Nadine Gode aus der SWR-Umweltredaktion erklärt, wie das funktionieren soll.
Das geht mit kleinen Feinstaubmessgeräten, die am Fahrradlenker befestigt werden können. Die Geräte erfassen dann unter anderem Feinstaub, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Alles während der Fahrt. Heute um 17 Uhr geht's los. Die ersten 100 Teilnehmenden bekommen ihre Messgeräte und sammeln dann 3 Monate lang Daten beim Radeln im Alltag. Ziel ist es, ein möglichst genaues Bild zu bekommen, wie gut ist die Luft im Karlsruher Stadtgebiet.
In Backnang im Rems-Murr-Kreis hat heute zum letzten Mal die Notfallpraxis geöffnet. Sie ist eine von insgesamt 18 Notfallpraxen im Land, die die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg bis Ende des Jahres schließen will. Wenn Krankenhäuser schließen, gibt es meist Bedenken. Was wird dann aus der Notfallversorgung? Was passiert, kann man in Bad Saulgau sehen. Die Praxis dort hat seit 3 Monaten zu. Die Bilanz bisher? Viele Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. SWR-Reporterin Christina Priebe.
Offenbar nehmen die Patientinnen und Patienten aus dem Raum Bad Saulgau die weiteren Wege zu den umliegenden Notfallpraxen in Biberach, Sigmaringen und Ravensburg in Kauf. Wie die Kassenärztliche Vereinigung auf SWR-Anfrage mitteilt, seien dort die Kapazitäten entsprechend erweitert worden, zum Teil auch mit Personal, das bis Ende März in Bad Saulgau beschäftigt war. Nennenswerte Wartezeiten gäbe es bislang keine. Auch gibt es seit der Schließung nicht mehr Einsatzfahrten des Rettungsdienstes, wie etwa der DRK-Kreisverband Sigmaringen auf Nachfrage bestätigt.
Sorgen, dass das vielleicht aber nicht so gut funktionieren könnte, haben auch die Menschen im rheinland-pfälzischen Zell. Dort wird heute das Klinikum Mittelmosel geschlossen und in ein medizinisches Versorgungszentrum umgewandelt. Beim Gesundheitsministerium glaubt man, dass das zusammen mit dem Krankenhaus in Cochem ausreicht, um den Bedarf der Bürger zu decken. Der Zeller Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpken ist da aber skeptisch.
Wir verlieren mit dem Krankenhaus eine gesundheitliche Notfallversorgung, die derzeit nicht adäquat ersetzt wird. Es ist vorgesehen, dass ein medizinisches Versorgungszentrum die Aufgaben übernehmen soll. Was besonders in den Nachtstunden an Notfallversorgung zur Verfügung steht, das ist im Moment zu früh zu sagen.
So der Zeller Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpken. Der Förderverein Kühkopffähre hat eine gebrauchte Fähre gekauft. Damit will der Verein die Rheinverbindung zwischen der NATO-Rampe im rheinhessischen Guntersblum und dem Naturschutzgebiet Kühkopf bald in Betrieb nehmen. SWR-Reporterin Vanessa Siemers.
Eigentlich wollte der Verein eine Elektrofähre kaufen. Das war dann aber doch zu teuer. Schon die gebrauchte Fähre hat laut Verein um die 51.000 Euro netto gekostet. Sie soll künftig vor allem an den Wochenenden bis zu 12 Menschen und 12 Fahrräder über den Rhein bringen. Geplant ist, dass die Fähre noch in diesem Jahr in Betrieb gehen kann. Allerdings gäbe es noch einiges zu klären. So müssten beispielsweise noch Genehmigungen eingeholt werden und es werden auch noch Kapitäne gesucht. Die Fähre war bisher auf der Ems unterwegs. Ende Juli, Anfang August soll sie dann auf ihrem Liegeplatz im Oppenheimer Hafen ankommen.
Und dann war da noch.
Sie haben gewonnen. Und zwar sehr, sehr viel Geld beim Lotto. Das hieß es vor kurzem gleich für mehrere Menschen aus Norwegen. Das Problem? Das hieß es wirklich für viele Norweger. Also so richtig viele. Tausende dachten, sie hätten beim Euro-Checkpot viel Geld gewonnen. Und da ahnt man schon, es muss sich um einen Fehler handeln. War auch tatsächlich so, wie es sich im Nachhinein herausstellte. Da die staatliche Lottogesellschaft in Norwegen die Preisgelder aus Deutschland bekommt, müssen die von Euro in norwegische Kronen umgerechnet werden. Und da lag der Knackpunkt. Der Betrag sei mit 100 multipliziert worden, anstatt durch 100 geteilt zu werden, berichten lokale Medien. Und schon war es passiert. Die falschen Beträge waren online. Zwar nicht lange, noch am selben Tag wurde das Ganze korrigiert, heißt es, aber doch lange genug, um jede Menge Lottospieler zu enttäuschen. Wie zum Beispiel das Paar, das dem Rundfunk NRK ein Interview gab. 15 Minuten lang dachten die Leute, sie hätten 100.000 Euro gewonnen. Tatsächlich waren es am Ende leider nur 10 Euro.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.